Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage auch die Verantwortung für die Beiträge und die Musikauswahl. Im Thüringer Kommunalverlag ist im August 2021 das Taschenbuch Schattenmächte Operation Omgus erschienen. In der Verlagsbroschüre heißt es dazu: Haben die Alliierten tatsächlich gemeinsam mit ehemaligen Nazi-Größen seit 1946 geplant, Deutschland künftig regieren zu können? Wurden tatsächlich Politik, Verwaltung und Justiz durch die Operation Omgus so organisiert, dass Deutschland nichts anderes als eine Kolonie der Alliierten ist? Gibt es ein durch ehemalige Nazis erstelltes Handbuch, mithilfe dessen Politik, Verwaltung und Justiz gelenkt werden, und wurden tatsächlich Bundestagswahlen manipuliert? Enders, ein pensionierter Ermittler der Frankfurter Mordkommission, und sein Freund Thomas Bruch wollen eigentlich nur die Umstände eines vermeintlichen Selbstmordes eines ehemaligen Mitarbeiters des Bundesinnenministeriums aufklären. Bei den Recherchen geraten sie allerdings in den Blick des Geheimdienstes, der alles unternimmt, um die geheimste Operation Deutschlands, die Operation Omgus, zu schützen. Der Autor des Buches ist Michael Menzel, der seit 1993 in Erfurt lebt. Er ist hier als Rechtsanwalt tätig und er hat mit Schattenmächte Operation Omgus seinen ersten Kriminalroman geschrieben. Heute ist er Gast hier im Stadtgespräch. Wir haben uns vor der Sendung aufgrund einer einfacheren Gesprächsführung auf das Du geeinigt. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist. Und
ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Ja, ich bin also ungeheuer neugierig, was du zu diesem Buch zu sagen hast. Vorweg heißt es, oder im Verlagsprogramm heißt es, es ist vielleicht die künstlerische Widerspiegelung von Realität, aber es ist nicht die Realität selbst. Das muss man also bei diesem Buch mit im Auge haben. Da geht es also jetzt um deutsche Geschichte, die du in diesem Buch in einem Krimi verarbeitet hast. Warum hast du nicht einfach ein Geschichtsbuch geschrieben? Warum war dir das wichtig, diese Themen, die du anwendest, in einen Krimi zu packen?
Ja, also Balance zwischen Wahrheit und Fiktion, das hat Romy Gerke gesagt, ne, im MDR. Mhm. Und warum habe ich, nur mal so zur Einleitung, warum habe ich das jetzt in den Krimi gemacht? Weil für den historischen Bereich fühle ich mich nicht berufen. Ne? Ich habe das mehr aus der Sicht sehen wollen eines Menschen, der frei sein möchte in seiner Sprache, in der er frei sein möchte, in dem, welche Gedanken er freien Lauf lässt, auch wenn er sie vielleicht mal nicht belegen kann, weil die deutsche Geschichte ist ja nicht eins zu eins vorhersehbar beziehungsweise übertragbar, beziehungsweise man kann es ganz schwer erklären. Ne? Also Du hast mir gesagt, du bist Historiker, du weißt, dass man, wenn man historisch etwas aufarbeiten möchte, immer ganz nah an den Fakten bleiben muss. Mhm. Das muss ich im Roman nicht. Ne? Also ich kann in meinem Roman spielen und das wollte ich auch. Ne? Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja nie damit gerechnet, dass den überhaupt jemand liest.
Mhm. Warum nicht?
Ja, weil ich eigentlich gar nicht vorhatte, einen Roman für andere zu schreiben. Ne? Also ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, ich schreibe einen Krimi, den ich selber persönlich spannend finde. Und das war eigentlich eher Zufall, dass das dann auch veröffentlicht worden ist.
Mhm. Gibt es da noch mehr in der Schublade?
Nee, das war mein erster. Also das ist tatsächlich mein erster, den ich geschrieben habe. Das muss man schon so sagen. Also ich habe die Idee im Kopf gehabt und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Einfach so?
Aus dem Kopf, ja. Und? Mhm. 4 Monate.
Mhm. Cool. Und jetzt einfach von der Technik her mit einem normalen Schreibprogramm. Du hast jetzt nicht irgendwie Papyrus oder irgendwelche anderen Schriftstellerprogramme, sondern einfach Word und runtergeschrieben.
Genau. Also ich habe auch vorher noch nie ein Buch geschrieben, außer Mietrecht A bis Z. Und habe die Geschichte im Kopf gehabt, habe recherchiert zu der Geschichte, parallel auch teilweise. Und wenn mir danach war und in der Corona-Zeit, das war im, warte mal, sagen wir 22, im November 20 habe ich angefangen. Und ungefähr Anfang April war ich fertig, ja.
Nun ist das ja ein Thema, da kommen wir dann nochmal zu einzelnen Inhalten, was recht speziell ist. Dennoch ist ja bei so einem Autoren auch immer wichtig, dass jemand da mal drüber schaut und lektoriert oder mal einen kritischen Blick wirft und sagt, Michael, so geht das nicht. Wer war das? Wer hat das gemacht? Oder hat es keiner gemacht?
Hat keiner gemacht. Also natürlich gab es ein Lektorat, sprachlich hat man das ein bisschen fein gemacht, aber jetzt inhaltlich gab es außer dem Verlag, dem ich das ja geschickt hatte, der sprachlich gerundet hat und Leerzeichen rausgenommen hat und hier und da mal noch einen Satz verändert hat, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen, hat das niemand gemacht.
Sitzt jetzt vor mir so ein schriftstellerisches Naturtalent, das noch nicht entdeckt worden ist?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja, ich jetzt mal ganz ehrlich, ich bin immer wieder überrascht, dass es überhaupt so gut angekommen ist. Also vielleicht zur Geschichte, das interessiert ja vielleicht auch. Also tatsächlich hatte ich die Idee und dann habe ich das geschrieben und als ich fertig war, habe ich überlegt, Enter löschen oder mal jemanden lesen lassen. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der hat es gelesen und hat es übers Wochenende wiedergebracht und hat gesagt, musst du einem Verlag schicken. Und dann habe ich das gemacht und...
Wie war das mit der Verlagssuche? War das schwer?
Ich habe nur einen Verlag angeschrieben. Aber ich glaube, es wäre schwer gewesen, wenn ich verschiedene versucht hätte, weil das ist ja so ein spezielles Thema.
Ja.
Und der Thüringer Kommunalbuchverlag, der ist halt offen dafür gewesen jetzt auch. Ne? Und natürlich kannte ich den Verleger auch und das war ein bisschen einfacher. Aber tatsächlich ja, habe ich nur einen angefragt.
Die Geschichte, eine Kriminalgeschichte, ich habe es mir aufgeschrieben, beginnt am Mittwoch, dem 10.07.2019, 12 Uhr mittags und endet am Montag, dem 22.07.2019. Das sind 12 Tage.
Genau, ich wollte ganz bewusst, also beim Schreiben habe ich mir überlegt, Du kannst jetzt nicht eine Story machen, die unendlich lange wird, ne? Sondern ich wollte auch ein bisschen ein gutes Zeittempo da drin haben. Und deswegen habe ich die Akteure in der Ist-Zeit habe ich relativ schnell arbeiten lassen, wenn man so will.
Und das ist eine Kriminalgeschichte. Da geht es um einen Kriminalkommissar, der das Ganze recherchiert.
Genau.
Und der also immer auch wieder über Rückblenden an verschiedene andere Dinge erinnert, beziehungsweise auch historische Quellen aufdeckt.
Genau. Also es ist natürlich ein Kriminalroman, der in zwei Ebenen spielt. Ja, also du hast ihn erwähnt, den Enders, einen ehemaligen Mordermittler, und der Thomas Bruch, ein Journalist, die beide ganz, ich sag mal, eine banale Geschichte eigentlich ursprünglich aufzuklären haben. Und dann parallel aber die Zeit, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, welchen Einfluss haben die Alliierten auf den Aufbau der Bundesrepublik Deutschland genommen? Und das zu verknüpfen war das Problem, ich meine, neben dem Schreiben, na klar.
Wer also aufmerksam liest oder so, wer so rangeht wie ich, der kommt natürlich an bestimmten Namen nicht vorbei. Da werden also auch keine zufälligen Parallelsachen dargestellt, sondern wenn Namen auftauchen, die in der Geschichte vielleicht ähnlich geklungen haben, habe ich nachgeschaut. Also bei Wikipedia, im Lexikon und sonst wo. Und dann findet man, dass also bei den dargestellten Personen, zumindest in der Geschichte, einige reale Bezüge vorhanden sind.
Auf jeden Fall.
Das war also auch beabsichtigt.
Das war beabsichtigt. Na klar, ich habe mir das ja nicht ich habe mir das natürlich ausgedacht. Ist ja ein Krimi. Mhm. Ne? Aber die Personen, die habe ich teilweise natürlich auch namentlich verändert, um für den Fall, dass es doch mal jemand liest, na, keine Schwierigkeiten zu bekommen. Ne? Also von daher wollte ich habe ich mich schon angelehnt an tatsächlich vorhandene Personen. Na, genau.
Also wenn man jedoch alle Fiktionen weglässt, bleibt ein ganzer Block Realität übrig.
Finde ich auch, ja, finde ich auch. Bin auch sehr überrascht gewesen eigentlich beim Schreiben, wie real das eigentlich doch tatsächlich ist, was ich da beschreibe.
Und das ist also auch was fasziniert, was die Leser, die es jetzt hier in meinem Sprengel gelesen haben, alle gesagt haben, sie haben das Buch also angefangen und nicht wieder aus der Hand gelegt. Und die sind alle so, oder viele in meinem Alter, also mit anderen Erfahrungen auch herangegangen und die dann gesagt haben, jetzt können wir uns aber mithilfe dieses Buches auch andere Zusammenhänge erklären, die also vorhanden sind und die man also vorher nicht so beachtet hat.
Genau. Und auch die nach meinem Dafürhalten ganz bewusst so nicht beachtet worden sind in der deutschen Geschichte. Wenn man sich tatsächlich in das Thema mal reinkniet, was ich natürlich im Zuge des Romans gemacht habe, stellt man schon fest, dass die eine oder andere Frage nie gestellt worden ist, wie nah ist eigentlich die Bundesrepublik Deutschland an Verträge gebunden, die seinerzeit geschlossen worden sind, welche Direktiven gelten heute noch. Das ist schon ganz schön spannend gewesen. Also ich war auch selber überrascht, ich bin ja seit 30 Jahren jetzt fast Jurist und in meiner Ausbildung hat das ja eigentlich nie eine Rolle gespielt, das Thema, das ich da behandle. Ne?
Gut, da begegnen wir uns. Also ich habe Geschichte studiert und habe dann hinterher auch festgestellt, dass es viele Kapitel gegeben hat, die wir nicht studiert haben.
Genau.
Also wo die einfach nicht angeboten wurden.
Wurde ausgeklammert. In meiner deutschen Geschichte, also bei uns, der Jurist fängt bei uns eigentlich erst mit dem Grundgesetz an. Die Entstehungsgeschichte ist schon, sag ich mal, ein bisschen schwammig, alles verklärt und historisch irgendwie schön aufgebaut. Aber wenn man meinen Roman liest, dann stellt man sich schon die Frage, kommt man wirklich in 14 Tagen so ein Grundgesetz zimmern, ja, ist das nicht ein bisschen komplizierter eigentlich und wer hat eigentlich die Vorgaben dafür gemacht, welche Personen saßen da in der Runde, da gibt es schon eine ganze Menge Fragen.
Und man hat immer wieder den Eindruck an verschiedenen Stellen, also auch wenn man das mit der realen Politik vergleicht, dass also in der Bundesrepublik nach wie vor zumindest Spuren, Elemente der Besatzungsmacht gelten.
Absolut. 123a, glaube ich, Grundgesetz, da steht ja drin, dass alles das, was seinerzeit vor dem Krafttreten des Grundgesetzes galt, unter Umständen noch fortbesteht. Der Deutschlandvertrag hat 1990 erst seine Wirkung verloren, ja, mit der Wiedervereinigung. Ja, na klar, also viele Dinge, wo man gar nicht mehr dran gedacht hat, also wo junge Menschen, so wie ich, jetzt die ja damit groß geworden, ich bin ja jetzt nicht mehr jung, aber die damit groß geworden sind, die haben völlig vergessen, zurückzuschauen, wie ist das alles entstanden. Und das habe ich versucht in meinem Krimi dann halt auch so darzustellen. Ich war tatsächlich wirklich sehr verblüfft. Ne? Mhm.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Michael Menzel ist heute Gast im Studio. Er hat einen Kriminalroman verfasst mit dem Titel Schattenmächte, Operation Omgus, erschienen im Thüringer Kommunalverlag 2021. Und er wird jetzt aus diesem Buch einen kleinen Auszug vorlesen. Welches Kapitel oder welcher Teil des Buches liegt dir denn am Herzen oder wo schaust du immer wieder rein oder wo sagst du, das würde ich heute anders schreiben?
Das jetzt würde voraussetzen, dass ich das Buch schon einmal in einem Zug gelesen habe. Das habe ich noch gar nicht. Ich habe es nur geschrieben, tatsächlich. Das hört sich total blöde an, ich weiß, aber ich habe es eigentlich, ich habe es geschrieben und bei Lesungen habe ich immer wieder so gewisse Passagen, die ich nehme. Und die ich dann auch vorlese, weil ich sie auch ganz gut finde, aber im Grunde genommen, ja, gefällt mir eigentlich, mir wird nachgesagt, der historische Teil oder die Teile, wo es in Dialog geht, im historischen Teil, der sollen am besten sein. Mhm.
Welches Kapitel oder welchen Teil würdest du denn heute mal vorlesen?
Hier in der heute Sendung? Würde ich vorlesen eine Szene, wo Globke sich zufrieden zurücklehnt über den Teil, der, sag ich mal, dass er also quasi für sich das Positive entdeckt hat, dass er weiterleben kann. Glocke natürlich weiterleben kann, weil man ihn braucht und weil er quasi entnazifiziert wurde. 7.9.1947, Frankfurt am Main. Glocke saß in seinem Büro in Frankfurt und musste lächeln. Er dachte daran, welche positive Wendung sein Leben doch noch genommen hatte und welche Zukunft ihm noch bevorstand. Aus dem zum Tode Geweihten war er wie Phönix aus der Asche emporgetreten. Mittlerweile hatte er die 100 klügsten Köpfe des Landes um sich herum versammelt. Diese waren nun tagtäglich damit beschäftigt, das neue Deutschland in die richtige Form zu gießen. Es war für sein Überleben von besonderer Bedeutung gewesen, dass er eine preußische Ausbildung genossen hatte und aktiv an den Nürnberger Gesetzen beteiligt gewesen war. Die Amerikaner hatten alles über ihn gewusst. Die Verhörer hatten nur den Zweck gehabt, zu überprüfen, ob er der nunmehrigen Aufgabe gewachsen war. Die Amerikaner hatten ganz konkrete Vorstellungen davon, wie Deutschland künftig aussehen sollte. Entsprechend der Direktive 1779 sollte Deutschland in der Lage sein, wieder zu erstarken. Die Wirtschaft sollte ihr Potenzial nutzen und die deutschen Arbeiter sollten arbeiten, damit Deutschland in der Lage war, sich selbst zu ernähren. Schulden sollten gemacht und zurückgezahlt werden. Die Amerikaner waren geradezu besessen davon, Deutschland wachsen zu lassen und den Konsum anzuregen. Ein starkes Europa setzt ein starkes Deutschland voraus. Nur so können die wirtschaftlichen und strategischen Interessen Amerikas dauerhaft gewahrt werden. So hatte sich der amerikanische General ausgedrückt. Diesem Ziel sei alles unterzuordnen. Es war schon erstaunlich, auf welche Ideen die Amerikaner dabei gekommen waren. Sie waren sehr kreativ, hatten allerdings mit der Umsetzung Probleme. Hier war Glocke ins Spiel gekommen. Wie man ihn quasi freisprechen will, damit er überhaupt tätig werden darf. Die Kontrollratsdirektive Nummer 38 und ihre wohlformulierte Überschrift Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalisten und Militaristen und Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweise gefährlichen Deutschen hatte er sich höchstpersönlich ausgedacht, also Glocke. Allein schon die Überschrift sollte verdeutlichen, dass sich die Alliierten große Mühe machen wollten, alle Nationalsozialisten hart zu bestrafen, die es auch tatsächlich verdient hatten. Auf die Idee einer Klassifizierung innerhalb der Nummer 38 vorzunehmen, um so die besondere Bedeutung der Entlassung hervorzuheben, war Konrad Lautz gekommen. Ein hervorragender Staatsrechtler und ganz gewiss ein Mann mit Zukunft im neuen Deutschland. Glocke hatte er gesagt, wenn wir dauerhaft unsere Ruhe vor Verfolgung haben wollen und tatsächlich Ämter in dem neuen Deutschland von Rang bekleiden wollen, dann müssen wir hier und jetzt den Mut haben, zu unserer Verantwortung zu stehen und uns entsprechend eingruppieren lassen. Okay. Später wird er dann eingruppiert in die Stufe Unbelastete. Ne? Das war so diese Möglichkeit, wieder am normalen Leben teilzunehmen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt jeden Dienstag um 14 Uhr mit Richard Schäfer.
Michael Menzel las aus seinem Buch Schattenzeiten und da ging es unter anderem darum, wie sich die Nazi-Größen nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der USA auch reingewaschen haben. Und ich setze das Gespräch mit Michael Menzel jetzt fort. Das war also auch das, was in dem Spiegelartikel so dargestellt wurde, dass sie also
haben die bei mir abgeschrieben?
Unbedenkliche Papiere bekommen haben, teilweise über den Vatikan und dann also als unbescholtene Bürger irgendwo mit anderen Namen auch auftraten. Ja, es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich auch über den Marshallplan die zweite Reihe der Nazi-Leute, die erste Reihe ist ja zum Teil im Nürnberger Prozess abgeurteilt worden, aber die zweite Reihe hat in der Bundesrepublik fest Fuß gefasst. Ich glaube, im ersten Bundestag waren, glaube ich, über 100 Abgeordnete, die Nationalsozialisten waren, ja, und die also in allen Ämtern fungiert haben. In der DDR ist das nicht so gewesen. Das prägt also, glaube ich, auch bis heute das Geschichtsbild in beiden Regionen, oder?
In der Bundesrepublik Deutschland war das Programm, das wollte man so. Das war kein Zufall. Also man wollte tatsächlich nach meinem Dafürhalten Menschen, die belastet sind, um sie besser führen zu können. Da bin ich ganz sicher.
Und dieses Geschichtsbild wird also auch heute hier jetzt in den neu dazugekommenen Bundesländern so vermittelt. Also ich spüre das so in Geschichtsbüchern selbst. Ich habe selbst mal Geschichtsbücher genommen, die hier in der Schule verwendet wurden und habe mal nur nach dem Begriff Reparationen gesucht. Da war eins.
Genau, man findet dazu gar nichts.
Man findet dazu nichts.
Ja. Also im Grunde genommen hat man diesen Teil der Geschichte eigentlich mehr oder weniger ausradiert. Ja, also ich persönlich halte mich schon für ziemlich kritischen Menschen eigentlich, habe aber von diesen ganzen Dingen in meiner Jugend nichts mitbekommen und auch in meiner beruflichen Tätigkeit nicht. Ne? Und es gab da keine Berührungspunkte und es gab aber auch keine Hinweise. Und wenn du jetzt mal versuchst, zusammenhängend Literatur zu finden, wo es darum geht, wie hat sich Deutschland entwickelt und wer hat welche Rolle gespielt, wird es dir sehr, sehr schwer fallen, irgendwas Gescheites dazu zu finden, weil alles immer nur ein Puzzle ist. Und man muss das Puzzle zusammenlegen, um das ganze Bild zu sehen.
Und das ist ungeheuer kraftaufwendig.
Das ist kraftaufwendig, schwierig und du kommst natürlich auch schnell auf Abwege.
Ja,
ne?
Ja.
Weil du ja, welche Möglichkeiten hat man denn? Ne? Man ist ja beschränkt in seinen Möglichkeiten. Ne? Also, ja, klar.
An bestimmten Stellen versiegen die Quellen, da kommst du einfach nicht
so
weiter.
Ist es. Ne? So
und,
ist es.
Das Geschichtsbild ist dann also so geprägt. Also, ich frage dann immer bei meinen Gästeführungen, was wissen Sie denn so aus dem Zweiten Zweiten Weltkrieg, die Übernahme der Stadt durch die Amerikaner. Es gibt so krasse Beispiele, da haben die Vorratslager, die Nazi, die Wehrmachtslager zum Plündern freigegeben, also Lebensmittellager, Textillager und so weiter und so fort, was die Erfurter natürlich wahrgenommen haben. Ja, die haben also in Mengen sind die da gestürmt und natürlich die über 30.000 Zwangsarbeiter, die hier in 13 Lagern waren, die haben natürlich da mitgemacht. Klar, die waren frei, die haben sich erstmal befreit. Und da gibt es dann die kuriosesten Sachen. Die Amis haben mitgeplündert und wenn es ihnen zu bunt war, haben sie mal dazwischen geschossen, ja, oder ein paar Salven in die Luft. Und das ist aber völlig aus dem Geschichtsbild raus, ja. Und das zum Beispiel, also in einem Geschichtsbuch war noch drin, in Jena hatte man auf dem Marktplatz von Carl Zeiss alle möglichen Kisten da gestapelt mit Unterlagen, Dokumenten, Maschinen, Anlagen und so weiter und so fort. Die sind alle in Richtung Westen gegangen und man hat hier in Neudietendorf am Güterbahnhof, ich weiß nicht, 3000 Güterzüge gezählt, die voll beladen in Richtung Westen fuhren und bevor die Amerikaner waren, nur 100 Tage hier. Ne?
Ja, okay.
Was also in diesen 100 Tagen alles weggegangen ist.
Genau, die haben eine ganze Menge bewegt, nenne ich es jetzt mal so. Ja.
Und die haben da geschrieben, zum Beispiel die optische Industrie, was aus Jena weg ist, da hieß es dann 10 Jahre später in irgendeiner Fachzeitschrift in Amerika, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir in der optischen Industrie nie diesen Vorsprung erreichen können, den wir jetzt haben.
Ja, das mag sein. Aber was mich besonders bewegt hat, ist eigentlich der Umstand, dass das dass das eine Planung ist. Ja? Also das ist im Grunde genommen alles das, was wir erlebt haben in den 50ern, 60ern, auch danach, das beruht auf Planung, ja, also langfristige strategische Planung. Das ist nicht so, dass die da waren, uns befreit haben, ne, vom Nationalsozialismus, den großen Bruder gespielt haben und dann wieder verschwunden sind. Nee, das haben sie halt gerade nicht gemacht. Sie wollten halt verdeckt arbeiten. Sie wollten halt nicht als der Besetzer langfristig hier sein, aber sie wollten da sein und sie sind auch da, ja.
Und sie kontrollieren das auch.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Es ist total spannend, was wir alles nicht wissen, was wir aber alles wissen könnten, wenn wir uns die Mühe machen würden, es zu recherchieren, sagte Michael Menzel vorhin in seinem Beitrag. Wer sein Buch Schattenmächte liest, wird ohne diese Recherchen wahrscheinlich viele Hintergründe nicht erschließen können. So zum Beispiel über diese Organisation OMGUS. Ich habe dazu eine Quelle gefunden, Anjana Bukow, zwischen Propaganda und Realpolitik, Geschichte, USA-Studien Band 13, erschienen im Franz Steiner Verlag 2003. Und da gibt es jede Menge Informationen zu dieser Organisation und einigen anderen amerikanischen Organisationen, die vor allem auch in der Zeit der sowjetischen Besatzungszone hier aktiv geworden sind. Ich setze nun das Gespräch mit Michael Menzel fort. Zurück zum Buch Schattenmächte, Operation OMGUS. Du hast das jetzt hier beim Verlag, beim Thüringer Kommunalverlag herausgegeben. Gibt es da andere Medien, in denen du jetzt das Buch noch vorstellen wirst? Jetzt mal außer jetzt hier in meiner Sendung.
Naja, ich war im MDR Thüringen Journal. Die eine oder andere Lesung. Am 1. April habe ich eine Lesung. Facebook. Aber ansonsten bin ich da dankbar für jede Möglichkeit, das präsentieren zu dürfen.
Wie sind denn die Reaktionen bei den Hörern oder Lesern?
Ja, also ich bin wirklich positiv überrascht. Ja, also natürlich wird es den einen oder anderen Kritiker geben, der das Buch gelesen hat und mich nicht darauf angesprochen hat, weil er es, sag ich mal, nicht für notwendig erachtete. Aber die mich angesprochen haben, haben durchweg positiv reagiert und die meisten haben mir gesagt, dass sie das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnten. Da bin ich wirklich überrascht. Also deine Reaktion freut mich genauso. Du hast ja auch gesagt, du hast es gelesen, in einem durchgelesen. Aber ja, das ist eigentlich die Reaktion, die ich bisher so überwiegend hatte, dass man gesagt hat, ich habe es in die Hand genommen und wollte es nicht mehr aus der Hand geben. Ich habe aber auch natürlich Menschen dabei gehabt, die gesagt haben, ja, das ist mir zu juristisch oder auch zu nah an der juristischen Welt, wobei ich mir wirklich Mühe gegeben habe, das Juristendeutsch so klein wie möglich zu halten.
Also das Juristdeutsch ist mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen, aber wahrscheinlich habe ich mich auch mehr so auf die Historie konzentriert. Jetzt hast du schon gesagt, das Buch ist also bei denen, die es gehört oder gelesen haben, gut angekommen. Mhm. Da entsteht jetzt so eine Druckphase. Was kommt denn als nächstes?
Ja, tatsächlich ist es
schwer. Ja, du kannst jetzt nicht aufhören. Also jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet. Jetzt wollen die, wann macht der Mensch das nächste Buch?
Ja, genau, die 600 Leser, die das Buch schon erreicht haben. Ich glaube, es sind 600 Stück verkauft jetzt. Ich sag's mal so, ich versuche gerade etwas für ein neues Projekt zusammenzustellen, ja. Wo ich überlege, ob ich daraus ein neues Projekt mache. Und dann wird es auf jeden Fall um Euratom gehen, ne? Um die europäische Atompolitik, und die ich mega spannend finde, ja. Also, und das ist etwas, wo ich denke, dass das auf jeden Fall, wenn ich ein Buch schreibe nochmal, dann wird das Thema Atomenergie eine große Rolle spielen.
Jetzt hast du das Versprechen gegeben.
Ja, also.
Im nächsten Jahr bist du wieder hier im Studio.
Genau, du wirst von Euratom noch nichts gehört haben, denke ich mal. Die meisten haben nichts davon gehört. Ich auch nicht, bis ich den Artikel im Spiegel gelesen habe, von der Leyen am 31.12. gesagt hat, dass also die Atomenergie jetzt besonders gefördert wird durch diese Taxonomieverordnung. Und dann habe ich mir die Verordnung mal angeschaut, und so kommt man ja eigentlich auf die Geschichten. Ne? Man kommt ja nicht darauf, dass man zu Hause in der Badewanne sitzt und denkt, worüber kannst du mal schreiben, sondern dass du mal einen Artikel hast und da recherchierst du. Und so bin ich auch zu den Recherchen zu Euratom gekommen und zu dem Grundlagenvertrag aus dem Jahr 57, wo übrigens wieder ein ehemaliger NS-Offizier daran beteiligt.
Ja, Michael, vielen Dank für diese ganzen vielen Informationen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich wieder noch 1000 Fragen hinterher, die mir einfallen, die ich nicht gefragt habe. Aber ich kann das Buch natürlich nur empfehlen. Wer es noch nicht gesehen hat oder gelesen hat, sollte da mal reinschauen und dann darüber auch diskutieren, denn da gibt es jede Menge Stoff zum Diskutieren oder auch zum Nachrecherchieren. Vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf das Buch über Euratom. Das kommt jetzt, also muss kommen. Ja, das ist
das Programm. Pass auf,
unter Druck werden aus Kohlendiamanten, heißt es.
Hast, ne? Auch wieder
so.
Recht, hast du wieder recht.
Und so muss das also laufen. Jetzt hast du einmal so einen Stil eingeschlagen, den ich also auch sehr interessant finde, und ich hoffe, dass das die Hörerinnen und Hörer auch finden. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, alles Gute und viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank, und ja, ich freue mich, dass ich hier war. Vielen Dank.
Danke.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wenn Sie Fragen zur Sendung, zu Beiträgen oder Musiktiteln haben, können Sie die gern stellen. Unter rschäfer@radio-frei.de können Sie mich erreichen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.